Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, meine sehr geehrten Sachverständigen, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung, lieber Herr Staatssekretär Dr. Kippels, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich zur öffentlichen Anhörung unseres Gesundheitsausschusses, die wie immer eine Mischung aus Präsenz- und Online-Meeting ist. Und vorab möchte ich die Sachverständigen und alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die im Zoom-Meeting dabei sind, zunächst bitten, sich mit ihrem Namen anzumelden, damit wir ihre Teilnahme auch registrieren können. Und ich möchte Sie bitten, Ihre Mikros vorerst stumm zu schalten. Ja, meine Damen und Herren, in der heutigen Anhörung geht es um den Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Anerkennungsverfahren ausländischer Berufsqualifikationen in Heilberufen auf der Drucksache 21-3207 und um den Antrag der AfD-Fraktion, gefälschte Berufsbildungszeugnisse bei Pflegepersonal bekämpfen, auf der Drucksache 21-2710. Anlass des Gesetzentwurfs ist die Tatsache, dass es in Deutschland in den Heilberufen an Fachkräften fehlt. Ausländische Personen, die bei uns in einem Heilberuf arbeiten wollen, müssen zunächst ihre Ausbildung anerkennen lassen, was oftmals länger dauert. Daher geht es in dem Gesetzentwurf konkret um die zügige und transparente Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen im Bereich der Heilberufe. Diese soll an Bedingungen geknüpft werden, die die Sicherheit der Patientinnen und Patienten sicherstellen, denn diese muss immer im Vordergrund stehen. Die Patientensicherheit ist auch ein Anliegen des Antrags der AfD-Fraktion. Sie fordert in dem Antrag verstärkt Maßnahmen zur Bekämpfung gefälschter Berufsausbildungszeugnisse in den Pflegeberufen umzusetzen, um die Qualität der Gesundheitsversorgung zu verbessern und die Patientensicherheit zu erhöhen. Dazu hat sie einen Maßnahmenkatalog formuliert. Und eben genau zu diesen Regelungsvorschlägen im Gesetz und im Antrag wollen wir heute die Meinung von Ihnen, sehr geehrten Expertinnen und Experten, hören. Bevor wir beginnen, will und muss ich noch einige Anmerkungen zum Ablauf dieser Anhörung machen. Diejenigen, die öfter da sind, kennen das. Es stehen uns heute 60 Minuten zur Verfügung. Die 60 Minuten werden entsprechend der Stärke der Fraktionen in Verbindung mit einer ausschussinternen Vereinbarung auf drei Frageblöcke aufgeteilt. Insgesamt entfallen auf die CDU-CSU 20 Minuten, auf die AfD 14 Minuten, auf die SPD 12 Minuten, auf Bündnis 90 die Grünen 8 Minuten und auf die Linke 6 Minuten Fragezeit. Ich darf sowohl die Fragenden als auch die Sachverständigen bitten, sich möglichst kurz zu fassen. Nur so können viele Fragen auch beantwortet werden. Die Anhörung wird, wie immer, live im Parlamentsfernsehen übertragen und das Wortprotokoll der Sitzung nachher auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht. Die aufgerufenen Sachverständigen, die online teilnehmen, weise ich noch darauf hin, dass sie, sobald sie ihren Redebeitrag beginnen, für uns im Sitzungssaal hier auf einem Videowürfel zu sehen sind und auch zu hören natürlich. Und ihr Bild wird dann auch im Parlamentsfernsehen bzw. im Videostream übertragen. Das funktioniert nur, wenn alle anderen ihre Mikros ausgeschaltet haben. Und bitte beachten Sie, dass Ihr Bild auch nach Ihrem Redebeitrag möglicherweise noch hier gesehen und im Internet bzw. Parlamentsfernsehen übertragen werden kann. Ich bitte die Sachverständigen, entsprechend der Regelung in § 70 Absatz 6 Satz 3 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages beim ersten Aufruf etwaige finanzielle Interessenverknüpfungen in Bezug auf den Beratungsgegenstand offenzulegen. Das soll unsere öffentlichen Anhörungen sowohl für die Abgeordneten als auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer transparenter machen. Ich danke selbstverständlich auch den Sachverständigen, die eine schriftliche Stellungnahme abgegeben haben. Und dann noch einen Hinweis für unsere Gäste auf der Galerie. Beifallsbekundungen und Zwischenrufe sowie die Aufzeichnung der Anhörung mit dem Smartphone oder anderen Geräten sind nicht gestattet. So, das waren meine Hinweise und wir beginnen jetzt mit der Anhörung. Und die ersten Fragen stellt die Fraktion der CDU-CSU für 10 Minuten. Herr Dr. Theis, Sie haben das Wort. Bitte schön.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrte Damen und Herren, meine erste Frage oder unsere erste Frage geht an die Bundesärztekammer, die Bundeszahnärztekammer und die Bundesapothekenkammer. Besteht aus Ihrer Sicht das Risiko, dass die beabsichtigte Gesetzesänderung zu einer Absenkung der Prüfqualität führen kann? Wenn ja, inwiefern und wie kann aus Ihrer Sicht die Prüfqualität gehalten werden?
Ja, bitteschön. Moment, das ist für die Herr Ulrich Langenberg für die Bundesärztekammer, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, für das Wort. Ulrich Langenberg, Bundesärztekammer, keine Interessenkonflikte. Wir glauben, dass man dieser Frage der Qualität der Patientensicherheit in der Tat besondere Aufmerksamkeit schätzen muss. Ich schicke vorweg, wir sind außerordentlich dankbar für die Kolleginnen und Kollegen, die aus anderen Ländern gekommen sind und die hier im Gesundheitswesen mitwirken, nicht nur, weil sie Lücken füllen, sondern weil auch die Zusammenarbeit bereichernd und wertvoll ist. Umso wichtiger ist es, dass wir ihnen auch die Chance geben, weiterhin jeden Zweifel an ihrer Qualifikation Schweigen zu gebieten. Und dazu gehört ein geordnetes Verfahren. Der jetzige Übergang von der bisherigen papierbasierten Gleichwertigkeitsprüfung als Standardfall auf die Kenntnisprüfung als Standardfall ist aus unserer Sicht gangbar. Manchmal kann es besser sein, durch eine Prüfung sich über etwas zu vergewissern, als langwierig sich mit Dokumenten zu beschäftigen, die vielleicht am Ende keine letzte Klarheit bringen können. Allerdings ist die bisherige Kenntnisprüfung eine Defizitausgleichsprüfung, die also das im Prinzip auf einem Delta beruht zwischen dem, was die Gleichwertigkeitsprüfung ergeben hat und den Anforderungen, die in Deutschland zu stellen sind. Wenn diese Prüfung vollständig entfällt, ist das eine Berufszugangsprüfung und die müsste dann anders gestaltet sein in der Approbationsordnung als die jetzige Kenntnisprüfung. Und darauf haben wir hingewiesen. Und aus unserer Sicht sollte im Gesetz klargestellt werden, dass diesen erhöhten Anforderungen dann auch in der Approbationsordnung Rechnung getragen wird. Danke.
Für die Zahnärztekammer, Herr Dr. Hausweiler, bitte.
Vielen Dank. Guten Tag. Mein Name ist Ralf Hausweiler, Bundeszahnärztekammer, kein Interessenskonflikt. Wir begrüßen eine Beschleunigung des Verfahrens. Wir sind der Meinung, dass dies entsprechend sowohl den Antragstellern, aber auch dem Verfahren und uns allen gut tut. An der Stelle, wir sind der Meinung als Bundeszahnärztekammer, die Einführung der Kenntnisprüfung in der Zahnmedizin als Regelfall würde zu keiner Absenkung der Prüfqualität führen. Kenntnisprüfung in der Zahnmedizin basiert ja auf einem mündlichen, einem schriftlichen und einem praktischen Teil. Wer den einen Teil bestanden hat, kommt in den nächsten. Wer den nächsten Teil bestanden hat, kommt in den nächsten. Also ein geregeltes Verfahren über alle Fächer, die in der Praxis relevant sind, mit einer entsprechenden Prüfungskommission, die eng an die Hochschule gebunden ist, sodass man am Ende des Tages davon ausgehen kann, wenn jemand dort die Prüfung besteht, er auch wirklich zahnmedizinisch tätig werden könnte und kann. Was uns wichtig ist, ist der Zugang zu dieser Kenntnisprüfung, der sollte im Sinne des Patientenschutzes entsprechend einer Referenzechtheit bzw. Plausibilitätsüberprüfung standhalten. Denn es muss klar sein, dass derjenige, der dort überprüft wird in der Kenntnisprüfung, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, da haben wir eine ganze Menge von Prüfungen, die wir, nämlich knapp 160 Kenntnisprüfungen, die wir jetzt schon machen, damit entsprechend auch wirklich jemand, der zahnmedizinisch tätig war in seinem Heimatland, auch bei uns dann entsprechend in der Kenntnis überprüft wird.
Dankeschön. Weitere Fragen? Ach so, die Apothekerkammer war auch noch gefragt. Entschuldigung. Da haben wir Frau Dr. Winter für die Bundesapothekenkammer.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Bundesapothekerkammer muss es richtigerweise heißen. Also mein Name ist Berit Winter von der Bundesapothekerkammer. Ich habe keine Interessenkonflikte. Ich kann mich den Vorrednern im Prinzip anschließen. Auch wir von der Bundesapothekerkammer haben keine Bedenken, dass die Prüfqualität durch die beabsichtigte Gesetzesänderung gesenkt wird. Wir finden es ebenfalls wichtig, dass es eine klare Zugangsprüfung wird. wo derjenige eben beweisen muss, dass er die Fähigkeiten, Kenntnisse, Kompetenzen hat. Wir finden es wichtig, dabei die praktischen Aspekte auch in den Mittelpunkt zu setzen, auch das Augenmerk darauf zu haben, dass diejenigen Bewerberinnen und Bewerber praktische Erfahrung erlangt haben in ihrer Ausbildung im Ausland. Wir finden nicht, dass eine Kenntnisprüfung die Qualität absenkt gegenüber einer dokumentenbasierten Prüfung, weil wir glauben, dass die Kenntnisprüfung das letztendlich tatsächlich besser abbilden kann als eine Dokumentenprüfung, die rein formaler Art und Weise häufig erfolgt. Insofern Zustimmung zu diesem Gesetzesvorhaben und ja, vielleicht noch ein kleiner Vermerk. Wir finden es wichtig, dass die Prüfungsämter entsprechend auch gut ausgestattet sind, um diese Prüfung auch ressourcenmäßig gut absolvieren zu können. Dankeschön.
Danke. Jetzt die nächste Frage, Herr Dr. Theis, bitte.
Vielen Dank. Die nächste Frage ginge nur an die Bundesärztekammer. Das EU-Recht gibt vor, dass ein Anspruch auf Anerkennung der Berufsqualifikation unabhängig von vorhandenen Sprachkenntnissen besteht. Die Prinzipien des EU-Rechts gelten grundsätzlich auch für die Anerkennung von Drittstaatsqualifikationen. Es gibt allerdings Forderungen, diese Reihenfolge umzudrehen und die Sprachprüfung vor der Anerkennung der Berufsqualifikation durchzuführen. Wie beurteilen Sie das und inwiefern würde dies Anerkennungsverfahren bei Drittstaatausbildung beschleunigen?
Herr Langenberg, bitte schön.
Vielen Dank auch für diese Frage. Wir beurteilen das aus einer Perspektive, die ich mal als gesunden Menschenverstand bezeichnen möchte. Und danach ist es nachvollziehbar, dass wenn jemand zum Beispiel aus Frankreich oder Großbritannien kommt, wo die Anerkennung seiner Dokumente ja ein rein im Wesentlichen formaler und unkomplizierter Akt sein sollte, deswegen muss ja auch die Möglichkeit zur dokumentenbasierten Prüfung erhalten bleiben. Das sage ich noch mal dazu auf Antrag, so steht es auch im Gesetz. Dann ist es nachvollziehbar, das zunächst zu machen und danach zu sagen, jetzt schauen wir, wie das mit der Sprache funktioniert. Kommt aber jemand aus einem Drittstaat und es stellt sich heraus, und in Zukunft wird das ja dann der Regelfall sein, dass jetzt ohnehin eine Kenntnisprüfung durchgeführt werden muss, die natürlich auch einen erheblichen Umfang hat, dann ist es ja absolut naheliegend, dass man, bevor diese Kenntnisprüfung durchgeführt wird, zunächst mal sich über die Frage der sprachlichen Kompetenz vergewissert. Im anderen Fall, wenn jemand diese Kenntnisprüfung denn dann, wenn es denn eine ernsthafte Prüfung ist, bestanden hat in deutscher Sprache, ist ja praktisch dann die Frage, warum soll ich dann überhaupt noch eine Fachsprachprüfung machen? Er hat ja schon die Kenntnisprüfung in deutscher Sprache bestanden. Insofern halten wir in diesen Fällen, und das wird ja in Zukunft der Regelfall sein, ist natürlich für richtig, dass man zuerst die Fachsprachenprüfung durchführt und danach die Kenntnisprüfung. Und das wäre ein Anliegen, dass man das also zwischen dem europäischen EU-Kontext und dem Außer-EU-Kontext differenziert. Und ich glaube, das ist eigentlich einleuchtend.
Dankeschön, bitte.
Dann ging die nächste Frage an den Spitzenverband Fachärztinnen und Fachärzte und auch noch mal an die Bundesärztekammer. Sollte aus Ihrer Sicht eine zeitlich befristete Zulassung oder eine bedingte Zulassung nach erfolgreicher Kenntnisprüfung erfolgen bis zur Vorlage fehlender Unterlagen bzw. Erfüllung der entsprechenden Verpflichtungen, wenn jemand hier quasi kommt und wirklich nichts, aber auch gar nichts dabei hat?
Herr Dr. Heinrich und dann Herr Langenberg, bitte.
In diesem Fall Dirk Heinrich, Spitzenverband Fachärzte Deutschlands. Würde ich auf Herrn Langenberg verweisen. Wir haben da keine andere Position als die Bundesärztekammer.
Vielen Dank. Wir reden ja jetzt über den Fall, dass jemand kommt und sozusagen gar nichts dabei hat, gar kein Dokument. Denn, das muss man ja sich immer klar machen, auch der jetzige Übergang auf die Kenntnisprüfung als Regelfall beinhaltet ja weiterhin die Notwendigkeit, dass die Tatsache, dass man im Heimatland als Ärztin oder Arzt anerkannt war, schon noch mit Dokumenten nachgewiesen werden muss. Und das muss natürlich auch mit der gebotenen Sorgfalt geschehen. Nur die weitere dokumentenbasierte Gleichwertigkeitsprüfung entfällt dann. Wenn jetzt jemand kommt und gar nichts dabei hat, ist das natürlich eine schwierige Situation. Das sind Menschen, die aus einer Notlage kommen. Man wünscht sich natürlich, dass diejenigen, die Ärztinnen und Ärzte sind, dann auch die Möglichkeit haben, so tätig zu werden. Ich habe in der Rückäußerung der Bundesregierung gelesen, dass die Bundesregierung geschrieben hat, sie will darüber noch mal nachdenken und vielleicht einen Weg finden, dass man sagt, es muss dann andere Anhaltspunkte dafür geben, mit denen jedenfalls hinreichend glaubhaft gemacht werden kann, vielleicht Zeugenaussagen oder irgendetwas, dass jemand tatsächlich im Heimatland Arzt war. Und wenn man dann auf dieser Basis zu dem Ergebnis kommt, das zu machen, die Kenntnisprüfung durchführt, die Fachsprachenprüfung, dann könnte man aus unserer Sicht schon sagen, aber wenn jetzt in 4 Jahren vielleicht die Situation sich in deinem Land verändert hat, dann wollen wir doch noch mal, dass du dich darum bemühst, auch entsprechende Dokumente nachzureichen. Und das könnte auch Grundlage dann einer entsprechenden Befristung sein.
Vielen Dank für die Punktlandung. Als nächstes Herr Ziegler. Bitte. Ja, Frau Weiß, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende.
Ich sehe das Schild gerade nicht.
Alles gut. Ich würde gern den Marburger Bund fragen. Wie kann eine Kenntnisprüfung als Regelfall so gestaltet werden, dass sie nicht nur Prüfungswissen, sondern tatsächlich klinische Kompetenz und leitliniengerechtes Handeln abbildet? Also wie kann ich mir das vorstellen und welchen Zeitrahmen würde das, ist da anvisiert oder gibt es da schon eine Leitlinie für so etwas?
Frau Gerlein, der Marburger Bund ist gefragt. Wir haben, ach so, ja bitte.
Ich würde die Frage gerne an Frau Wichmann, die auch vom Marburger Bund ist, übergeben.
Sie möchte gerne an Frau Wichmann abgeben, auch vom Marburger Bund. Frau Wichmann, bitte.
Ja, die Kenntnisprüfung ist ja heute schon eine mündlich-praktische Prüfung, die das Wissen abprüft, was die Absolventen des deutschen Staatsexamens am Ende ihrer Ausbildung nachweisen müssen. Sie ist nicht identisch, sie ist kürzer, es werden die Kernbereiche abgeprüft und es werden demjenigen Patienten vorgeführt oder Schauspielpatienten, der muss sie untersuchen, er muss mit ihnen reden, sie befunden, er muss einen Bericht schreiben. Also die Kenntnisprüfung ist jetzt schon eine klinisch-praktische Prüfung mit Patientenkontakt und wir sehen keine Notwendigkeit, an dieser Prüfung etwas zu ändern.
Dankeschön, Frau Wichmann. Frau Weiß, bitte.
Kann ich noch kurz nachfragen, über welchen Zeitraum sprechen wir da? Also wie lange dauert so eine Kenntnisprüfung?
Ja, die reine Kenntnisprüfung dauert zwischen 60 und 90 Minuten, aber das ist die reine Prüfzeit. Dazu kommen dann noch Zeiten, wenn der Patient untersucht werden muss, wenn er befragt werden muss, wenn man noch den Bericht schreibt. Also das ist insgesamt mehr als diese 60 bis 90 Minuten, die auch in der Approbationsordnung stehen. Aber und sie findet an einem Tag auf jeden Fall statt, also nicht geteilt.
Danke, Frau Weiß.
Vielen Dank. Dann würde ich gerne die Deutsche Krankenhausgesellschaft fragen wollen. Welche Kapazitäten haben Krankenhäuser realistisch, um anerkannten Fachkräften aus Drittstaaten eine qualifizierte und qualitätsgesicherte Einarbeitung zu ermöglichen?
Frau Krause für die DKG, bitte.
Sabrina Krause, Deutsche Krankenhausgesellschaft, keine Interessenkonflikten. Es ist ja so, dass schon heute ungefähr 1/4 der Ärzte und Ärztinnen in den Krankenhäusern ausländischer Herkunft sind. Und wir haben auch jetzt bereits schon 5 Stellen im ärztlichen Dienst, die offen sind pro Krankenhaus. Von daher sind wir auf diese Unterstützung angewiesen. Und es ist richtig, dass das mit einem erhöhten Aufwand in der Einarbeitung einhergeht. Wir aber aus der Praxis immer die Rückmeldung bekommen, dass sich dieser Aufwand lohnt, weil diese Mitarbeitenden sowohl für die PatientInnenversorgung als auch für untereinander für das kollegiale Verhältnis eine Bereicherung im System sind. Vielen Dank.
Danke, Frau Weiß.
Dankeschön. Ich würde weiterreichen an Herrn Ziegler.
Okay, Herr Ziegler, bitte.
Vielen Dank. Ich habe mal, weil ich immer versuche, sehr praktikabel zu denken, haben Sie denn, und deswegen geht meine Frage an die Bundesapothekerkammer, Bundesärztekammer und an die Deutsche Krankenhausgesellschaft, gibt es Erfahrungen aus der Praxis mit Ärzten und Pflegekräften aus den Drittstaaten, über die wir heute reden, wo Sie sagen, dass aufgrund dieser Erfahrung die Prüfmechanismen, die im Moment geltend sind, dass die eventuell nachjustiert werden müssen? Das heißt also, wo müsste eventuell die Prüfung intensiviert werden? Wo könnte man die Prüfmechanismen runternehmen? Dass man einfach sagt, dass die Prüfung am Ende für das, was in der Praxis wirklich nötig ist, dass die darauf etwas nachgeschärft wird. Gibt es da aus Ihrer Erfahrung Dinge aus der Praxis, wo Sie sagten, da würden Sie sich Verbesserungen wünschen?
Dann wäre zunächst Frau Dr. Winter, dann Herr Langenberg und dann Frau Krause an der Reihe. Bitte.
Also wir haben im Moment keine Hinweise, dass es in die Richtung gehen könnte. Nichtsdestotrotz befinden wir uns gerade oder streben ein Novellierungsverfahren an, wo sicher auch der Ablauf der Prüfung Thema sein wird und inwieweit wir hier eine also die Abschlussprüfung mit der Kenntnisprüfung verbinden und eben sehr praktisch anlegen werden. Aber dass es hier mit Blick auf die ausländischen Kollegen Nachbesserungsbedarf gibt, kann ich hier nicht bestätigen.
Vielen Dank. Ich kann mich im Grunde anschließen, will einmal sagen, dass man ja immer bedenken muss, wenn wir jetzt hier nacheinander für die Berufsgruppen sprechen, sprechen wir immer über unterschiedliche Arten von Prüfungen. Es läuft nicht für alle Berufsgruppen gleich. Das muss man, deswegen muss man das immer so ein bisschen auseinanderhalten. Die größte Erfahrung, die ich höre aus der Praxis, ist die, dass viele darunter leiden, und zwar die Betroffenen selbst, aber auch diejenigen, die mit ihnen zusammenarbeiten wollen, wie lange und wie mühselig diese Verfahren einfach im Moment sind. Und es ist schon gesagt worden, dass man darüber, dass man damit Gesetzesänderungen wahrscheinlich was Gutes bewirken kann, ohne aber zu vergessen, dass es am Ende immer eine Frage ist, mit wie viel Personal und finanziellen Ressourcen wird auch die Bearbeitung der Dinge vorangetrieben. Deswegen erfüllt es uns ein bisschen mit Sorge, wenn der Gesetzentwurf vielleicht ein bisschen den Eindruck erweckt, es könnte demnächst schneller, sicherer, aber gleichzeitig auch noch billiger gehen. Das glauben wir nicht, dass das ein guter Ansatz ist dafür. Und letzter Punkt, es wäre sicher gut daran zu denken, dass auch wenn jemand das durchlaufen hat, Kenntnisprüfung, Fachsprachprüfung, der Prozess der Integration ist damit noch nicht zu Ende. Es braucht weiter Begleitung und Unterstützung in den Krankenhäusern, an der deutschen Sprache. Das wissen wir alle, arbeiten wir alle unser ganzes Leben lang. Und an der Stelle wäre es auch gut, wenn man das stärker in den Blick nimmt und überlegt, wie kann man da auch noch Unterstützung dann darüber hinaus leisten.
Vielen Dank. Ich kann mich den Vorrednern anschließen. Wir wissen, dass 65% der Krankenhäuser uns informiert haben, dass gerade das aufwendige, langwierige Verfahren der Anerkennung eine große Hürde ist, internationale Fachkräfte in die Versorgung zu kriegen. Von daher begrüßen wir auch den Gesetzentwurf, weil wir damit einhergehen, dass die Kenntnisprüfung einen schnelleren Weg der Anerkennung mit sich bringt. Vielen Dank.
Dankeschön. Nehmen wir die 19 Sekunden mit.
Ja, ich probiere es mal noch. Und zwar meine Frage in die Runde. Vielleicht fühlt sich jemand. Wie ist das denn, wenn gibt es Beschwerdemanagement, dass Patienten, die sagen, wir haben mit dem und dem Arzt ein Problem. Wie wird, wenn sowas reinkommt, wie wird denn damit dann später umgegangen? Nein, ich sehe schon, Sie wackeln mit dem Kopf nach 2 Sekunden. Dann überlegen wir, ob wir das in der nächsten Runde mit reinnehmen. Ich will nur wissen, wie dann damit umgegangen wird.
Also dann haben Sie die Frage ja schon mal gestellt, die brauchen Sie ja gleich da nicht zu stellen. Und dann kann die beantwortet werden, dann sparen wir da die Zeit. Dann wäre nämlich jetzt die SPD mit 6 Minuten an der Reihe, Herr Dr. Pantazis.
Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Herzlichen Dank auch für Ihr Kommen und die heutige Gelegenheit, mit Ihnen in öffentlicher Anhörung nochmals über den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Beschleunigung des Anerkennungsverfahrens ausländischer Berufsqualifikation in Heilberufen nochmals zu diskutieren. Herzlichen Dank auch für Ihre bisherigen Auskünfte hinsichtlich Qualifikationsniveau und Bedarf, wenn es um Fachkräfte geht. Ich glaube, das ist sehr, sehr eindrucksvoll, dass Sie dieses Gesetz entsprechend übrigens auch benötigen. Mir geht es grundsätzlich um eine allgemeine Bewertung. Deswegen würden wir zunächst einmal die Frage richten wollen an den GKV-Spitzenverband als auch an Verdi, um eine Einschätzung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung und zur Umsetzung der zugrunde liegenden EU-Richtlinie bitten. Kann und wird der Gesetzentwurf aus Ihrer Sicht einen Beitrag zur Bekämpfung des Fachkräftemangels in Deutschland leisten?
Also, das müsste Herr Dr. Grunenberg für den GKV-Spitzenverband beantworten. Verdi ist leider in der Runde nicht.
Wunderbar, dann reicht mir das auch.
Super, vielen Dank für die Frage. Markus Grunenberg, GKV Spitzenverband, keine Interessenverknüpfungen. Von unserer Seite, wir sind sozusagen ja nicht die allererst, die man fragt, wenn es um Approbationsordnung, Zulassungsverfahren geht. Allerdings können Sie sich vorstellen, gesetzliche Krankenversicherung hat ein hohes Interesse daran, dass es ein angemessenes Versorgungsniveau, sichergestellt durch ausreichendes Personal, ausreichend qualifiziertes Personal gibt. Und da ist natürlich eine Beschleunigung etwas, was wir als Zielsetzung in jedem Fall unterstützen und können das auch erkennen, dass der Gesetzentwurf in diese Richtung diese Zielsetzung verfolgt. Insbesondere ist ja auch das Thema, was mehrfach schon angesprochen worden ist, die Kenntnisprüfung, die so einen Hebel darstellt. Insofern, um die Frage kurz zu beantworten, ja, das sehen wir, dass das einen Beitrag leistet.
Danke. Herr Jüchsel, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage an die Bundesärztekammer, an die Bundeszahnärztekammer und an die Bundesapothekenkammer. Der Bundesrat fordert in einer Stellungnahme ja eine Klarstellung zugunsten einer direkten Kenntnisprüfung als Regelfall des Qualifikationsnachweises in ihren Berufen Und für uns ist besonders wichtig vor allem eine bundeseinheitliche Praxis, die für uns unabdingbar wichtig ist. Welche Prüfungsinhalte halten Sie für notwendig, um das Ziel der Verfahrensbeschleunigung mit der Frage der Patientensicherheit in Einklang zu bringen?
So, da hätten wir jetzt einmal Herrn Langenberg, dann hätten wir Herrn Dr. Hausweiler und dann Frau Dr. Winter. Bitte schön.
Vielen Dank. Die Prüfung, wie sie in etwa abläuft für den Bereich der Ärztinnen und Ärzte, ist ja vorhin schon dargestellt worden. Aus unserer Sicht ist zu bedenken, dass das im Moment, so wie es gestaltet ist, eine Defizitausgleichsprüfung ist, wo man also vorher festgestellt hat, im Rahmen der Gleichwertigkeitsprüfung bei den Dokumenten, wo bestimmte Defizite bestehen. Deswegen glauben wir schon, dass eine intensivere Prüfung dann erforderlich ist. Und intensiver, das hat was mit der Frage der Zeit zu tun, das hat was mit der Frage des Spektrums der abgefragten Inhalte zu tun. Und wir haben in unserer Stellungnahme auch darauf hingewiesen, dass man auch für den ärztlichen Bereich sich vielleicht mit der Frage beschäftigen sollte, ist ein kleiner schriftlicher Prüfungsteil vielleicht auch eine gute Idee. Das sollte aber dann ja, das ist ja die Tücke, es wird erst in der Approbationsordnung festgelegt im zweiten Schritt, aber das Gesetz sollte schon mal deutlich machen, dass es dem Anspruch an eine Zugangsprüfung genügen muss. Danke.
Ja, vielen Dank für die Frage. Der Bundesrat hat ja mit seiner Stellungnahme sehr deutlich festgelegt, dass in der Zahnmedizin der Verwaltungsaufwand um das 6- bis 8-fache höher ist. Woran liegt das? Das liegt daran, dass nahezu die Ausbildungen der Zahnmedizin so wenig kompatibel, so wenig vergleichbar sind. Und das macht uns dann entsprechend oder bringt uns zu dem Schluss, dass wir sagen, Gleichwertigkeitsprüfung, wie sie jetzt gerade stattfindet, ist nicht das Mittel der Wahl, sondern wir sind eher der Meinung, dass die Kenntnisprüfung das Mittel der Wahl ist. Und ich hatte eben ja schon ausgeführt, dass wir da eine sehr strukturierte Situation in der Zahnmedizin haben. 45 Minuten schriftliche Prüfung, dann mündliche Prüfung 60 bis 90 Minuten und dann praktische Prüfung 5 Stunden. Weil ein großer Teil logischerweise dann hinterher auch in dieser praktischen Umsetzung in der Zahnmedizin entsprechend stattfindet.
Frau Dr. Winter, bitte.
Für unseren Bereich gilt, im dritten Staatsexamen ist es eine zweiteilige Prüfung. Der erste Teil ist die pharmazeutische Praxis. Die muss natürlich auch in der Kenntnisprüfung dann entsprechend abgebildet werden, 30 Minuten. Diese Prüfung muss sehr praxisorientiert angelegt werden. Erfolgt heute bereits schon in der Praxis. Insofern sehe ich hier kein Problem. Der zweite Teil betrifft das Recht, also pharmazeutisches Recht wird geprüft. Auch das ist eine 30-minütige Prüfung. Auch die kann sehr praxisorientiert angelegt werden. Insofern sehen wir hier gar kein Problem, dass dies nicht als Zugangsprüfung auch für den Apothekerberuf heutzutage schon gelten kann, unabhängig davon, dass wir eine Novellierung der Approbationsordnung anstreben.
Dankeschön. Noch eine schnelle Frage.
Ja, genau. Eine Frage, die uns sozusagen beschäftigt, ist auch der partielle Berufszugang, was uns ein bisschen umtreibt. Und die Frage richtet sich an die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Welche Tätigkeitsdefinitionen und Nachqualifikationsbemühungen bedarf es aus Ihrer Sicht, um die Sicherheit der Patientinnen und Patienten zu gewährleisten? Und ist da nicht so vielleicht auch ein Klebeeffekt bei diesen partiellen Berufen da, dass sie sehr lange in fremderen Arztleitberufen dann hängen bleiben? Das ist eine so der Befürchtung, die auch aufgekommen ist.
Frau Krause, bitte.
Vielen herzlichen Dank. Also grundsätzlich begrüßen wir die Möglichkeit des partiellen Berufszugangs, weil es eine weitere Möglichkeit ist, Fachkräfte in die Versorgung zu kriegen. Es müssen natürlich klare Rahmenbedingungen dafür gelten, damit sowohl quasi für die Patientinnen und Patienten klar ist, welche Tätigkeit der Arzt, die Ärztin oder je nachdem vollführen darf, aber auch gegenüber den Kolleginnen und Kollegen und auch für den, der die partielle Berufsausübung selber hat, muss klar sein, in welchem Tätigkeitsfeld er sich bewegen kann.
Vielen Dank. Dann wäre jetzt Bündnis 90 Die Grünen, Herr Dr. Dahmen, 4 Minuten plus möglicherweise eine.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gern den Einzelsachverständigen, Herrn Professor Marung von der Hamburg Medical School, fragen wollen. Herr Marung, Sie sind ausgewiesener Patientenrechtsexperte und ich würde Sie vor dem Hintergrund auch vieler Gutachten, die Sie geschrieben haben und der Situation, wie Sie in Deutschland auf die Patientensicherheit im Gesundheitswesen schauen, gern fragen worden. In der Vergangenheit wurden immer wieder Fälle bekannt, bei denen Ärztinnen und Ärzte trotz Approbationsentzug im Ausland in Deutschland tätig sein konnten, weil Informationen nicht ausreichend zwischen den zuständigen Stellen ausgetauscht wurden. Halten Sie die im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen zum Informationsaustausch für ausreichend, um in solchen Fällen künftig zu verhindern, oder braucht es aus Ihrer Sicht weitergehende Regelungen, etwa ein zentrales Register, um Transparenz, behördliche Kommunikation und Patientensicherheit wirksam zu verbessern?
Herr Dr. Marung ist online zugeschaltet. Bitte schön.
Ja, Hartwig Marung, Medical School Hamburg, keine Interessenkonflikte. Herzlichen Dank für die Frage. Ich halte die im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen für nicht ausreichend. Tatsächlich bräuchte es klare Kommunikations- und Meldestrukturen, um eben die bekannt gewordenen Fälle, dass ein deutscher Arzt in Skandinavien seine Approbation verliert, dann zurückkommt nach Deutschland, hier weiterarbeitet. Das ist für die Patientensicherheit, also im Hinblick auf unerwünschte Ereignisse, sollte das unbedingt vermieden werden. Insofern braucht es dort koordinierte Meldeverfahren.
Herr Dr. Dammer, bitte. Vielen Dank. Ich würde gerne den Einzelsachverständigen weiterfragen wollen. Paragraph 9b Absatz 1 der Bundesärzteordnung trennt die Anerkennung der fachlichen Qualifikation von der Prüfung der Sprachkenntnisse und verschiebt letztere nach hinten. Wie kann aus Ihrer Sicht sichergestellt werden, dass dadurch keine Risiken für die Patientensicherheit entstehen und dass notwendige Sprachkenntnisse frühzeitig und verlässlich geklärt werden, ohne zusätzliche Bürokratie oder Verzögerung im Verfahren zu schaffen?
Vielen Dank auch dafür. Dort hatte der Kollege der Bundesärztekammer ja sich eingangs schon geäußert, dass es muss eine direkte zeitliche Kopplung geben. Medizin ist Kommunikation, multiprofessionell, interprofessionell. Wir können dort nicht zulassen, dass Risiken aufgrund fehlender Absprachen, fehlenden Verständnisse stattfinden. Eine ganz klare Verzahnung muss dort hergestellt werden.
Vielen Dank. Ich würde gerne weiter den Einzelsachverständigen fragen wollen. Unabhängig von dem Gesetzentwurf vorgesehenen Änderungen könnte man analog zu Regelungen aus dem außereuropäischen Ausland auch diskutieren, dass Ärztinnen und Ärzte aus Drittstaaten eine Äquivalenzprüfung über das Ablegen der regulären deutschen ärztlichen Zulassungsprüfung, also der Staatsexamen, an Universitäten zu ermöglichen, anstelle des überwiegend papierbasierten Gleichwertigkeitsprüfungen, die wir bisher haben. Was halten Sie davon?
Da bin ich ein großer Unterstützer dieses Ansatzes. Das heißt, dass diejenigen dann das deutsche M2 und M3 Staatsexamen ablegen. So machen das andere Staaten schon seit Jahrzehnten, zum Beispiel die USA. Jeder, der dort tätig werden will, und ich habe dieses Examen auch abgelegt, muss das amerikanische Staatsexamen ablegen. Das ist in Australien, das ist in Singapur, das ist überall anerkannt. Und insofern halte ich das Ablegen desselben Staatsexamens, wie die deutschen Ärztinnen und Ärzte auch ablegen, für sehr hilfreich und sinnvoll.
Okay.
Ich würde die Zeit in die zweite Runde nehmen.
Gut, alles klar. So, dann wäre jetzt Frau Stange für die Linken. 3 Minuten, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte meine erste Frage an die Deutsche Krankenhausgesellschaft, an Frau Krause richten. Und zwar, wenn man das Ziel ja teilt, dass diejenigen, die im deutschen Gesundheitssystem arbeiten wollen, dies auch gerne und langfristig tun wollen, dann scheint mir neben der raschen Anerkennung der Berufe doch etwas anderes auch wichtig. Diese Menschen müssen sich, wenn sie ihre Berufskleidung ausziehen und sich als Privatperson im öffentlichen Raum bewegen, anerkannt fühlen und dürfen sich nicht wie ein Problem im Stadtbild vorkommen. Sehen Sie hierzu Handlungsbedarf der Bundesregierung?
Bitte schön, Frau Krause.
Vielen Dank für die Frage. Die Krankenhäuser selber leisten ja in ihrem Wirkbereich aktuell schon sehr viel, um diese Willkommenskultur zu schaffen und die Integration der Fachkräfte erfolgreich abschließen zu können. Das sind Maßnahmen wie Willkommenszentren, Integrationsbeauftragte oder auch vielfältige und frühzeitige Unterstützungsangebote. Und es wäre natürlich absolut wünschenswert, wenn das nicht an den Grenzen der Krankenhäuser stoppt, sondern darüber hinausgeht. Und in dem Sinne können sicherlich auch Förderprogramme für genau solche Maßnahmen sinnvoll sein.
Danke. Wunderbar, bitte. Vielen Dank. Die gleiche Frage hätte ich gerne auch an Frau Wichmann gerichtet vom Marburger Bund. Danke.
Ja. Ruth Wichmann, ich habe keine Interessenkonflikte. Ja, also in der politischen Debatte wird ja Migration häufig als Problem dargestellt. Und wir würden uns wünschen, dass auch die beruflichen Leistungen von Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben, auch positiv hervorgehoben werden, damit sich diese Menschen auch wertgeschätzt fühlen können, damit eine Willkommenskultur in der Gesellschaft entsteht. Die ist dringend notwendig, wenn diese Menschen auch bleiben sollen in Deutschland. Deutschland steht im Wettbewerb mit vielen anderen Ländern um Ärzte, um Krankenpflegepersonal. Und es ist deswegen einfach wichtig, dass die Qualifikationen von Menschen wertgeschätzt werden und dass man die Menschen einfach als Bereicherung hier sieht. Und da, glaube ich, kann die politische Debatte auch einen Beitrag zu leisten.
Vielen Dank. Ja. Frau Krause, auch noch mal von der DKG. Sie haben einen Vorschlag zur Reduktion des Erfüllungsaufwandes bei der Anerkennung. Können Sie den kurz darlegen?
Ja, vielen Dank. Wir hatten ja berichtet, dass ungefähr 70% der Anträge aktuell keine Gleichwertigkeit im Ergebnis haben. Die anderen 30% sozusagen haben ein positives Ergebnis im Zuge der dokumentbasierten Gleichwertigkeit. Und es wäre mit Blick auf den Gesamtprozess effizient, wenn diese mit einer hohen Wahrscheinlichkeit über die dokumentenbasierte Prüfung zu einer Gleichwertigkeit gelangen, dieser Weg weiterhin offen bleibt. Und so ist es ja aktuell im Gesetzentwurf auch vorgesehen, dass auf Antrag eine dokumentenbasierte Gleichwertigkeitsprüfung möglich ist.
Vielen Dank. Dann kämen wir zur zweiten Runde, Kurzrunde, jeweils 3 Minuten pro Fraktion. Und es beginnt wiederum die CDU-CSU. Herr Müller, bitte schön.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hätte eine Frage an den GKV-Spitzenverband. Der ist meines Wissens nach auch vertreten heute. Ja, wunderbar. Und zwar schließt das an die Frage von Herrn Dr. Dahmen. Wir wissen alle, dass es da Verbesserungsbedarf gibt bei der Kommunikation zwischen den einzelnen Akteuren, wenn es um die Zulassung bzw. den Entzug der Berufserlaubnis geht. Und meine Frage wäre, ob es denn nicht einer gesetzlichen Verpflichtung allgemeiner Art bedarf, dass alle an diesen Verfahren Beteiligten, seien es nun die berufsständischen Kammern oder die obersten Gesundheitsbehörden in den Ländern, jegliche Informationen, die sie erlangen, weitergeben an die jeweils weitere Stelle. Weil oftmals ist es so, man beschwert sich bei der Kammer, dann versagt das, die leitet es vielleicht weiter, leitet es vielleicht auch nicht weiter, genauso bei der obersten Gesundheitsbehörde. Unter Umständen bekommt es der Patientenbeauftragte. Es geht hin und her. Und es gibt genügend Beispiele, dass die Informationen am Ende nicht an der Stelle angelangt sind, wo es dann entschieden werden sollte.
Herr Dr. Grunberg, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Tatsächlich ist das etwas, was wir unterstützen, ganz im Sinne des Patientenschutzes, insbesondere dann, wenn es zulassungsrelevante Kenntnisse sind, die Akteure im Approbations- und Beschwerdeverfahren erlangt haben. Dass diese verpflichtend an andere beteiligte Stellen zu übermitteln sind, das sind zuvorderst die obersten Gesundheitsbehörden und Kammern. Und zusätzlich sollten die zuständigen Institutionen vor der Enteilung der Approbation oder Erlaubnis der ärztlichen Berufsausübung dazu verpflichtet werden, das Vorliegen solcher Informationen abzufragen. Damit der Aufwand dort nicht überbordend wird, regen wir auch so eine Art Wesentlichkeitsschwelle an, damit nicht jede kleinere Beschwerde dazu einen Informationsprozess auslöst, sondern wir denken da an eine Beschränkung auf hinreichend substanziierte Informationen, die zulassungsrelevant bzw. berufsrechtlich relevant sind.
Vielen Dank. Dankeschön. Noch eine Frage? Eine schnelle?
Schnelle. Und zwar an die Gütegemeinschaft zur Anwerbung und Vermittlung von Pflegekräften. Die stellen denn gefälschte Dokumente, von denen immer wieder gehört wird oder berichtet wird, in den Anerkennungsverfahren ein systematisches Problem dar?
Das wäre Frau Gian online.
Ja, danke für das Wort. Mein Name ist Ina Jean von der Gütegemeinschaft Volksverfahren Anwerbung Pflege Deutschland. Ich kann Ihnen bestätigen, und es freut mich, dass wir heute die Debatte auch für die Heilberufe führen, denn wir sind da mit der Gütegemeinschaft schon sehr weit. Und ich kann bestätigen, dass wir in dem kompletten Verfahren prozessverantwortlich sind, an der Seite des Arbeitgebers und auch der Fachkräfte agieren und dass in den seltensten Fällen dazu kommt, dass die Ausbildungszertifikate gefälscht sind, weil wir natürlich auch die Prozessverantwortung schon in der Anwerbung im Ausland tragen. Dankeschön.
Vielen Dank. Dann wäre jetzt Frau Dr. Baum für die AfD an der Reihe. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Also wir haben ja eben gehört, deshalb geht die Frage auch nochmal an die Deutsche Krankenhausgesellschaft, dass etwa ein Drittel dort in den Krankenhäusern schon ausländische Ärzte sind. Also ich finde, das geht jetzt an alle Sachverständigen, ist das gerichtet, dass das ein Armutszeugnis für uns ist. Denn uns muss klar sein, dass wir damit den ärmeren Ländern ihre Fachkräfte entziehen. Also ich weiß nicht, das kann nicht die Lösung für Deutschland sein. Und jetzt meine Frage, uns erreichen immer wieder Beschwerden von Patienten, aber auch von Ärzten aus den Krankenhäusern über ihre ausländischen Kollegen. Und das bezieht sich oft auf Verständnis, also Sprachprobleme, aber auch auf mangelnde medizinische Kenntnisse. Sie erreichen, also diese Beschwerden werden auch Sie erreichen, davon gehe ich aus. Wie hoch ist etwa die Quote? Wie können Sie uns in etwa sagen, wie viel Prozent der bei Ihnen tätigen Ärzte arbeiten wirklich auf dem Niveau von den deutschen Ärzten und ohne dass irgendwelche Beanstandungen sind, auch bezüglich der Sprache? Gibt es da ungefähr eine ungefähre Zahl?
Frau Krause, bitte.
Vielen Dank. Also wir hatten ja eingangs schon mal dargelegt, dass die aktuelle Zugangsprüfung und Anerkennung sowohl ein Sprachzertifikat beinhaltet als auch die Gleichwertigkeit der Berufsqualifikation. Wir sind dazu keine Zahlen bekannt. Ich kann gerne noch mal recherchieren und das gegebenenfalls nachreichen.
Danke, das ist sehr lieb. Ich habe jetzt natürlich ganz speziell an diesen Magdeburger Arzt gedacht, ja, der ja angeblich Arzt gewesen sein soll. Und aber eben auch, wir haben auch Berichte von anderen, das hat der Damen schon angesprochen, dass da anderen, also in anderen Ländern entzogen wurde die Berufserlaubnis und bei uns dürfen sie weiter praktizieren. Also das sind einfach unhaltbare Zustände. Und ich gebe bitte an meinen Kollegen weiter.
Herr Bloch, bitte.
Vor dem Hintergrund, dass Zuständigkeiten auf Bund, Länder und Kommunen verteilt sind und das System dadurch unübersichtlich wird, frage ich den BFHD. Wo erleben freiberufliche Hebammen konkrete Brüche im System durch mangelnde Systemkenntnis beteiligter Ärzte und welche verpflichtenden Nachweise würden Sie unterstützen?
Das wäre Frau Dr. Grieshoop, die ist online dabei. Bitte schön.
Ich vertrete den HBFT, ich habe jetzt verstanden BFHD, ist das richtig? Also ich vertrete nicht den Bund der freiberuflichen Hebammen.
Nee, den haben wir auch, doch, da haben wir aber keine Rückmeldung, insofern wären Sie für die Hebammen das Sprachrohr heute, bitte.
Ja, also Melita Grieshoop für den Hebammenwissenschaftlichen Fachbereichstag. Ich habe keine Interessenskonflikte. Vielen Dank für die Frage. Ich kann aus der Perspektive der Hebammen keine Systembrüche berichten und ich muss auch aus der Perspektive der Anerkennungslehrgänge mitteilen, dass ich auch nicht über gefälschte Dokumente informiert bin oder fehlerhaftes Handeln von Hebammen aus Drittstaaten, die ihre Anerkennung in Deutschland erlangt haben. Dazu liegen mir überhaupt gar keine Kenntnisse vor, also auch keine Berichte, obwohl ich mit den Kollegen in der Praxis in einem sehr engen Austausch bin.
Dankeschön. Gut, dann käme jetzt die SPD an die Reihe. Frau Dr. Seitzel, bitte schön.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich wollte meine Frage eigentlich an den BFHD richten. Der ist jetzt nicht da, deswegen würde ich gerne meine Frage an Sie richten, wenn ich darf. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht für Hebammen aus Drittstaaten ein Wahlrecht zur direkten Kenntnisprüfung bzw. einen Anpassungslehrgang vor. Der Bundesrat fordert auch hier eine bundeseinheitliche Vollzugspraxis. Welche sind die aus Ihrer Sicht notwendigen Vorgaben für die notwendigen Prüfungen und welche Erwartungen haben Sie? Kann ein Beitrag zur Verbesserung der Versorgungssituation mit Hebammen geleistet werden? Danke.
Bitte schön, Sie dürfen.
Ja, vielen Dank. Der HBFT begrüßt diese neuen Regelungen oder die vorgesehenen Regelungen ganz ausdrücklich. Wir sehen eine oder erwarten eine Beschleunigung des Verfahrens und auch ein praktikableres Verfahren. Die Kompetenzprüfung, die bisher Kenntnisprüfung genannt wird, sollte zwingend kompetenzorientiert aufgesetzt sein. Wir würden es auch gerne eine Kompetenzprüfung dann benennen. Und sie sollte das komplette Spektrum der Kompetenzen aus der Anlage 1 der Schulung und Prüfungsverordnung für Hebammen enthalten, also die vollumfänglich die Kompetenzen von Hebammen einbeziehen und das möglichst nicht nur über einen mündlichen und einen praktischen, sondern auch über einen schriftlichen Teil, welcher auch nochmal dazu beitragen würde, dass wir feststellen können, ob tatsächlich auch in Fachsprache rechtssicher dokumentiert werden kann, also auch in einer schriftlichen Überprüfung. Die Kolleginnen aus den Drittstaaten tragen erheblich zur Verbesserung der Versorgung in Deutschland bei. Sie sichern die geburtshilfliche Versorgung sowohl im klinischen als auch im außerklinischen Bereich ab und sind durch sehr gute Einarbeitungsmechanismen auch sehr gut in die Teams integriert. Bis hin in den Einzelfall kann ich das natürlich nicht beurteilen, aber wir führen ja auch Anpassungslehrgänge durch, die mit Praxisphasen verknüpft sind. Die Träger der Anpassungsmaßnahmen stehen im engen Austausch mit der Praxis, Sicherlich wäre es da nochmal hilfreich, wenn auch in den Anpassungslehrgängen eine finanzierte Praxisanleitung integriert wird, damit auch diese Kollegin wirklich aus einer pädagogischen Perspektive so in diesem Prozess begleitet werden können, wie wir das aus dem Studium von Hebammen kennen und wie wir es auch da als sehr wichtig erachten. Insgesamt würde zu einer guten Ausstattung auch eine gute Finanzierung der Anpassungslehrgänge selber beitragen. Diese werden im Moment über Drittmittel, Projekte oder Bildungsgutscheine finanziert und das ist immer eine sehr, sehr brüchige und kurzfristige Finanzierungsgrundlage.
Dankeschön. Da die Uhr zu spät gestartet ist, hätten wir jetzt so roundabout noch 40 Sekunden. Nächste Runde? Okay. Dann wäre jetzt Bündnis 90 Die Grünen, der Dr. Dahm an der Reihe, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde noch mal den Einzelsachverständigen Professor Marung fragen wollen. Paragraph 10 der Bundesärzteordnung ermöglicht derzeit den Einsatz von Ärztinnen und Ärzten ohne Approbation, unter Anleitung und Aufsicht, ohne bundesgesetzlich klar zu definieren, wie diese Aufsicht konkret ausgestaltet ist. In der Praxis sehen wir dadurch Konstellationen, in denen Ärztinnen und Ärzte mit Berufserlaubnis faktisch eigenständig, also zum Beispiel im Vordergrunddienst, Narkosen durchführen, Operationen durchführen, ohne Aufsicht, nur mit einem Ruf- oder Hintergrunddienst. Wie bewerten Sie diese Regelungslücke im Hinblick auf die Patientensicherheit und Rechtssicherheit und halten Sie eine bundesgesetzliche Konkretisierung der Anforderung an unmittelbare fachliche Aufsicht, Tätigkeitsumfang und Eingrenzung für sachgerecht und erforderlich?
Herr Dr. Marung, ja. Bitte.
Herzlichen Dank, Professor Hartwig Marung, Medical School Hamburg, keine Interessenkonflikte. Tatsächlich bietet die Unklarheit der jetzigen Formulierung Anleitung und Aufsicht öffnet Qualitätsdefiziten und schweren Zwischenfällen Tür und Tor, weil überhaupt nicht ausdefiniert ist, was Anleitung und Aufsicht bedeutet. Dort sind keine Interventionsfristen festgelegt. Es ist natürlich nicht realistisch, dass immer jemand neben der oder demjenigen steht, die eine Handlung durchführt. Aber kann es denn die Rufbereitschaft sein in 30 Minuten Entfernung, 20 Minuten Entfernung? Wir brauchen, glaube ich, wirklich eine gesetzliche Konkretisierung. Hier sind einleitend zu der heutigen Sitzung ist häufig der Begriff Patientensicherheit gefallen. Im Gesetzesentwurf findet sich dieser nur zweimal und davon einmal im Bereich der Zahnmedizin. Wir müssen uns klar machen, laut sehr guter WHO-Studien sind 15% der nationalen Gesundheitsbudgets, müssen wir nur dafür aufwenden, Fehler und unerwünschte Ereignisse in der Patientenversorgung wieder zu beheben. Das sind für Deutschland über 40 Milliarden Euro. Und das sind gut belegte Zahlen. Das heißt, wir müssen hier sehr, sehr frühzeitig versuchen, durch gute Supervisionskonzepte diese Kolleginnen und Kollegen zu integrieren und natürlich auch alle, die hier in Deutschland studiert haben, auch fachgerecht anzuleiten, um genau diese Fehlerfolgen nachher zu vermeiden.
Vielen Dank. Ich würde weiter gerne die DKG noch fragen wollen. Inwiefern können Sie die im AfD-Antrag vorgeschlagenen zusätzlichen Prüf- und Regelungsstrukturen über die bestehenden Anerkennungsverfahren hinaus nach Ihrer Einschätzung nach einem nachweisbaren Beitrag zur Patientensicherheit gerade im Bereich der Pflege leisten? Oder sind die nicht eigentlich faktisch mehr ein bürokratisches Kontrollmechanismus, wenn man also beides macht, die umständlichen Verfahren, die wir haben, und dann noch entsprechende Prüfung und Registerstrukturen drauf.
Okay, wir haben jetzt noch 20 Sekunden aus der ersten Runde. Wenn Sie es schaffen, ansonsten...
Ich versuche es mal auf die Schnelle. Also unterm Strich haben wir schon aktuell sehr gute, gründliche Prüfmechanismen. Das sieht man auch zum Beispiel daran, dass bei der Gutachterstelle für Gesundheitsberufe im letzten Jahr bei 350 Echtheitsprüfungen nur 5 beanstandet wurden. Von daher sind sich alle dieser wichtigen Aufgabe und der Bedeutung für die Patientensicherheit bewusst.
Danke. Das war wirklich gut kurz. So, dann kämen wir jetzt noch zur Linken. Frau Stange, bitteschön.
Vielen Dank. Meine nächste Frage geht an den Deutschen Hebammenverband, an die Frau Beckmann. Sie warnen ja in Ihrer Stellungnahme davor, eine Stellungnahme des Bundesrates als Begründung für eine Reduktion der Praxiseinsätze im Rahmen des Hebammenstudiums zu interpretieren. Worum geht es hierbei und was sind Ihre Argumente?
Frau Dr. Beckmann, online bitte.
Vielen Dank. Mein Name ist Lea Beckmann vom Deutschen Hebammenverband. Ich habe keine Interessenskonflikte und bedanke mich sehr für diese Frage. Wir haben im Moment im Gesetz 220 Stunden Praxis und 220 Stunden Theorie. Wir haben 200 Stunden, die wir bereits variabel aus der Praxis abziehen können. Und wir warnen davor, diese Zahl weiter zu reduzieren. Die Praxiseinsätze der Hebammen sind ausgesprochen wertvoll, weil die Kolleginnen nach der Berufszulassung vollumfänglich und eigenverantwortlich arbeiten können in allen Handlungsfeldern, die der Gesetzgeber vorgibt. Und dazu ist es wichtig, dass die Praxis nicht gekürzt wird. Zum anderen ist es so, dass es einen umfangreichen Kompetenzkatalog gibt, den die Studierenden zu absolvieren haben. Und wir sehen in einer Kürzung der Stundenzahl eine massive Gefährdung, dass das auch gewährleistet wird. Und denken, dass wir deswegen genau diese Anzahl brauchen und das nicht weiter in Simulationslabore verlagert werden sollte. Wir stimmen übrigens mit dieser Einschätzung auch mit der Deutschen Gesellschaft für Hebammenwissenschaft und der Hebammenwissenschaftlichen Fachbereichstags überein. Dankeschön.
Vielen Dank. Sehr gut. Meine nächste Frage geht an die Apothekengewerkschaft, an Herrn May. Sie stimmen ja, wie wir ja auch, dem grundsätzlichen Anliegen des Gesetzesentwurfs zu, haben aber auch noch weitere Vorschläge. Welche sind das?
Herr May, bitte.
Ja, guten Tag. Andreas May, Adexa, die Apothekengewerkschaft. Ich habe keine Interessenkonflikte. Für uns ist es wichtig, dass wir stimmen diesem Gesetzentwurf zu. Für uns ist es wichtig, dass nach 2 bis 3 Jahren eine Evaluation stattfindet und dass bei diesen ganzen Kenntnis- und Sprachprüfungsbehörden, Ämtern genügend Kapazitäten geschaffen werden kann, damit die Leute, die dieses Verfahren durchlaufen, schnell in tariflich gebundene Beschäftigungen kommen.
Okay. 12 Sekunden?
12 Sekunden wären jetzt echt.
Okay, danke.
Dann kämen wir zu Block 3 und es beginnt die CDU-CSU-Fraktion mit 7 Minuten. Herr Dr. Theis, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hätte noch eine Frage an die Bundesärztekammer. Wie beurteilen Sie die beabsichtigte Neuregelung des partiellen Zugangs zum Arztberuf in dem vorliegenden Entwurf?
Vielen Dank für die Frage. Wir sehen das kritisch. Wir wissen, dass es hier um die Umsetzung einer EU-Vorgabe geht. Das könnte man aus unserer Sicht aber auch auf andere Weise regeln. Die Bundesärzteordnung ist dafür nicht der richtige Ort. Und die Gefahr, dass Menschen als Ärzte betrachtet werden, weil es für die Bevölkerung am Ende nicht mehr zu durchschauen ist, halten wir für relevant.
Dankeschön. Weiter.
Damit ich noch eine Frage machen darf, du Axel. Noch mal eine Frage an die Bundesärztekammer. Im Rahmen von Anerkennungsverfahren stellt sich die Frage, wie ein mögliches Fehlverhalten oder Auffälligkeiten der antragstellenden Personen in den Herkunftsstaaten erkannt und berücksichtigt werden können. Es gibt dazu auch Forderungen nach einem bundesweiten Ärzteregister. Wie beurteilen Sie diesen Vorschlag? Welche anderen Möglichkeiten für eine systematische Erfassung von Fehlverhalten wären aus Ihrer Sicht denkbar?
Vielen Dank. Wir unterstützen diesen Vorschlag ausdrücklich und haben ihn auch selbst mit eingebracht unter diesem Titel Ärztliches Approbationsregister Deutschland. Es ist aus unserer Sicht nicht ausreichend, wenn Behörden dann fragen können, anlassbezogen oder überall rumfragen müssen. Dabei ist die Gefahr, dass Informationen verloren gehen, zu groß. Und auch mit Blick auf die vorhin schon angesprochenen Vorgänge, wo es ja um deutsche Ärzte ging, das will ich einmal sagen, die im Ausland ihre Approbation verloren hatten und dann zurückkamen, ist es sicherlich notwendig, hier ein zentrales, gemeinsames Register zu schaffen, wo die notwendigen Informationen abgestuft auf das, was relevant ist, wie gesagt worden ist, drin sind.
Dankeschön. Herr Müller, bitte.
Gut, dann eine Frage an den Marburger Bund. Frau Wichmann, sehe ich gerade vor mir. Und zwar etwas, was mir beim ersten Lesen als Laien natürlich sich gar nicht erschlossen hat. Wie bewerten Sie den Gesetzesentwurf im Hinblick darauf, dass die Erteilung einer unbefristeten Berufserlaubnis in Fällen gesundheitlicher Einschränkungen, sofern diese der Erteilung einer Approbation dauerhaft entgegenstehen, dennoch möglich ist?
Frau Wichmann.
Ja, also wir begrüßen diese Regelung, weil sie den Ärzten mit Behinderungen, die keine Approbation bekommen können, Rechtssicherheit bietet. und Bürokratie abbaut, weil nicht jedes Mal ein neuer Antrag auf Verlängerung der Berufserlaubnis gestellt werden muss.
Dankeschön. Herr Müller,
Dankeschön. Frage? Dann hätte ich noch eine Frage an die DKG. Gehen Sie davon aus, dass die direkte Kenntnisprüfung zu einer Verringerung der Anzahl zu fertigender Gutachten durch die Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe GFG führt? Und welche Vorteile hätte dies?
Frau Krause, bitte.
Vielen Dank für die Frage. Also in Bezug auf die Überprüfung der Gleichwertigkeit würden wir jetzt denn davon ausgehen, dass es da weniger Anträge zur Überprüfung gibt und damit natürlich auch der Aufwand insgesamt sinkt. Das Ausmaß hängt natürlich maßgeblich davon ab, wie viele Antragstellende sich am Ende für die dokumentenbasierte Prüfung entscheiden auf Antrag. In Bezug auf die Überprüfung der eingereichten Nachweise auf Echtheit gehen wir davon aus, dass es die Anzahl gleich bleibt.
Herr Müller, Sie dürfen weiter fragen.
Ja, ich hätte noch eine Frage an die DKG, und zwar: Mit der Einführung der direkten Kenntnisprüfung als Regelfall der Anerkennung von Berufsqualifikationen aus Drittstaaten wird ein Vorschlag der Länder aufgegriffen. Wird dies aus Ihrer Sicht zu einer Beschleunigung der Verfahren beitragen? Nach dem, was wir bisher gehört haben, spricht einiges dafür, und bitte begründen Sie diese Einschätzung.
Ja, vielen herzlichen Dank. Die Krankenhäuser begrüßen grundsätzlich Maßnahmen, die zu einem bürokratieärmeren, effizienteren und schnelleren Anerkennung ausländischer Qualifikationen beitragen. Die Kenntnisprüfung als Regelfall ist sicherlich eine dieser Maßnahmen, die dazu beitragen kann. Wir werden dann nach 3 Jahren im Rahmen der Evaluation sehen, wie groß dieser Beitrag ist. Da sind wir dann alle gespannt und gehen davon aus, dass im Nachgang zu dieser Evaluation vielleicht auch noch weitere verbessernde Maßnahmen umgesetzt werden können. Da schätzungsweise aktuell 70% der Gleichwertigkeitsprüfungen zu dem Ergebnis der fehlenden Gleichwertigkeit kommen und da anschließend natürlich dann die Kenntnisprüfung oder der Anpassungslehrgang sich anschließen, ist es schon mit einer deutlichen Erleichterung zu rechnen, dass die Kenntnisprüfung sofort als Regelfall quasi angewendet werden kann. Vielen Dank.
Dankeschön. Weitere Fragen?
Ich muss jetzt ein bisschen stöbern, weil viele
Sie
schon
Sie müssen auch nicht fragen. Also
ja, doch, ich habe schon noch Frau was. Ich habe schon eine Patrone.
Also Herr Müller, Frau Zollner würde gerne fragen, wenn es Ihnen aus der
Bedulie hilft. Ach so, ja, Annika, gern.
Vielen herzlichen Dank. Danke, lieber Kollege Müller. Und zwar würde meine Frage gehen an die Bundesärztekammer. Würden Sie befürworten, dass Länder, in denen Verfahren besonders erfolgreich laufen, zumindest haben wir da Rückmeldungen, dass zum Beispiel in den Ländern Nordrhein-Westfalen, Bayern und Hamburg, dass dort die Verfahren gut eingespielt sind, dass die sich führend und koordinierend in einer Rolle der Prüfung und Überprüfung in dem Bereich zusammentun würden? Also würden Sie befürworten, dass man eben die zuständigen Stellen, die eben in den Ländern zuständig sind, wie bei uns die Regierung in Oberbayern, beispielsweise in Bayern, dass man die stärker bündelt, um da einfach Synergien auch zu finden.
Herr Langenberg, bitte.
Ja, vielen Dank. Eine wichtige Frage. Und in der Tat wäre das sicher ein sehr großer Schritt, wenn Länder an der Stelle stärker als bisher zusammenarbeiten, sich vielleicht auch Aufgaben teilen. Jedes Land hat ja auch seine, jedes ausländische Land hat ja auch seine Besonderheit, und dafür würden wir uns ausdrücklich aussprechen, dass man da viel stärker kooperiert und dass dafür auch die gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden.
Dankeschön. Weitere Fragen?
Genau, dann würde ich auch noch mal an die Bundesärztekammer einfach, ob Sie da Kenntnis vielleicht davon haben. Deswegen erlaube ich mir, die Frage zu stellen. Und zwar haben Sie, also es gibt ja die Gutachtenstelle für Gesundheitsfachberufe, haben Sie aus Ihrer Praxis darüber Kenntnis, wie sehr die Gutachtenstelle für Gesundheitsfachberufe tatsächlich genutzt wird und wie wirksam sie empfunden wird?
Nach unserer Kenntnis hat es da in der Vergangenheit schon auch relevante Probleme gegeben, weil einfach eine erhebliche Überlastung eingetreten war. Und deswegen glauben wir, dass man sich gut überlegen muss, wie man diese Stelle in Zukunft ausgestaltet. An einigen Stellen wird ja Aufwand vielleicht dann entfallen. Aber gerade der Aufwand, der sich daraus ergibt, die originären Dokumente, also die Nachweis der Eigenschaft Ärztin-Arzt zu prüfen, der sollte dort gebündelt werden. Und das muss ausreichend personell hinterlegt sein. Nach unserer Meinung sollten die Länder sich auch darauf verständigen, dass diese Dokumente an einer Stelle über ein Portal eingereicht werden und dass auch klar kommuniziert ist, was ist gefordert, damit schon von vornherein klar ist, damit die Leute auch wissen, was müssen sie denn jetzt einreichen, damit man nicht so oft nachfordern sollte. Und dann kann man auch auf Plausibilität, auf Echtheit oder Vollständigkeit zügig prüfen und es dann an die zuständigen Stellen in den Ländern, die auch noch mal kooperieren können, abgeben.
Okay, danke schön. Dann kämen wir jetzt zur AfD-Fraktion. 4 Minuten, Herr Sichert, bitte.
Ja, wunderbar. Meine erste Frage geht an die Bundesärztekammer. Es gibt ja den berühmten Fall Taleb Abdulmohsen, wo ziemlich viel offensichtlich schiefgelaufen ist, der als Dr. Google galt, weil er selbst eine Thrombose googeln musste, über den es hieß, er konnte nicht mal einen Zugang legen. Der hatte Behandlungsverbot in großen Teilen des Fachklinikums, wo er gearbeitet hat, nachdem er Patienten in Lebensgefahr gebracht hat, weil er ihnen falsche Medikamente verschrieb. Haben Sie sich das Ganze mal angeguckt, was da schiefgelaufen ist bei der Anerkennung?
An wen ging die Frage nochmal?
Bundesärztekammer.
Okay, bitte, Herr Langenberg.
Vielen Dank. Wir verfolgen alle Vorgänge, die es in diesem Bereich gibt, natürlich aufmerksam. Ich würde aber ausdrücklich davor warnen, jetzt hier die Debatte über diesen Gesetzentwurf ausgehend von extremen Einzelfällen zu führen. Da sind häufig auch ganz besondere Umstände da. Ich muss auch einräumen, dass wir ja in der Vergangenheit auch erlebt haben, dass Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit als Ärzte aufgetreten sind, ohne das zu sein, mit erheblichen Defiziten. Das ist kein Privileg einer bestimmten Nationalität. Und insofern glaube ich, sollten wir die Debatte ein bisschen losgelöst davon führen. Aber was wir gerade gesagt haben, natürlich brauchen wir eine viel bessere und zentrale Sammlung und Koordination dieser relevanten Informationen. Das ist auf zu viele Behörden im Moment verteilt. Und da besteht, ganz egal ob bei Deutschen oder bei Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit, immer ein Risiko, dass Informationen verloren gehen, beim Wechsel des Bundeslandes nicht weiterverfolgt werden. Und deswegen setzen wir uns für dieses Approbationsregister ein, auf das dann alle zugreifen können.
Danke. Danke. Herr Sichert, bitte.
Kurze Nachfrage noch. Also, Sie haben ja gerade vom extremen Einzelfall gesprochen. Da bin ich gegebenenfalls ja durchaus bei Ihnen. Aber wissen Sie, was in diesem extremen Einzelfall konkret schiefgelaufen ist bei der Zulassung?
Ich bin jetzt hier nicht darauf hier hingekommen mit Dokumenten über diesen speziellen Fall. Und insofern würde ich mich jetzt auch gerne zu diesem Einzelfall hier nicht ausführlich äußern. Und dafür bitte ich auch um Verständnis.
Okay. Nächste Frage geht auch an die Bundesärztekammer. Wir haben im Januar letzten Jahres im Cicero, einer der meistgelesensten Artikel dieses Magazins war es. Und es ist dort eine Oberärztin interviewt worden, die, ich zitiere jetzt einfach mal ganz kurz, ich betreue als Oberärztin auch ausländische Assistenzärzte, die eine Berufserlaubnis haben. Von 10 ausländischen Ärzten ist gerade mal einer dabei, den ich auf Patienten loslassen würde. Es geht dabei nicht nur um Sprachbarrieren, sondern um eklatante Unterschiede in der medizinischen Ausbildung. Ein Lungenkrebspatient und auch ein Patient mit einem Herzinfarkt erhalten unabhängig von Krankenversicherungsstatus die gleiche leitliniengerechte Behandlung in Deutschland. Meine Erfahrung, diese Standards sind der überwiegenden Anzahl der ausländischen Kollegen gar nicht bekannt. Konkrete Frage an der Stelle. Wird das künftig nach Ihrer Auffassung ausreichend geprüft oder müsste man eigentlich noch eine Prüfung machen über diese leitliniengerechten Standards in Deutschland, dass die Ärzte sich damit tatsächlich auskennen, wie hier in Deutschland Behandlungen ablaufen, weil die ja häufig in verschiedenen Ländern unterschiedlich stattfinden. Also braucht es hier noch eine entsprechende Kenntnisprüfung in diesem Bereich über das deutsche Gesundheitswesen und die entsprechenden Leitlinien zur Behandlung?
Herr Langenberg, bitte.
Vielen Dank. Ich nehme das gerne noch mal zum Anlass, um das zu sagen, was ich auch eingangs gesagt habe. Pauschale Infragestellungen der Qualifikation und des Beitrags von Ärztinnen und Ärzten mit anderer Nationalität in Deutschland weisen wir ganz ausdrücklich zurück. Der Deutsche Ärztetag
hat das. Das war nicht die Frage. Beantworten Sie mir bitte die Frage.
Ich muss das leider, sage ich mal.
Sie stellen die Frage, der Anzuhörende antwortet und Sie haben da jetzt auch nicht zwischenzureden. Bitte schön.
Das möchte ich gerne noch mal vorausschicken. Und im Übrigen setzen wir uns dafür ein, dass, wenn wir jetzt das Verfahren neu gestalten, dass es dann eine Kenntnisprüfung gibt, die allen die Gewissheit gibt, dass diejenigen, die sie bestanden haben, über die notwendigen Qualifikationen verfügen. Und das haben wir ja auch in unserer Stellungnahme so dargelegt. Und ich glaube, damit wären wir dann weiterhin auf einem guten Weg. Danke.
Danke schön. Dann wäre jetzt die SPD an der Reihe mit etwas über 3 Minuten. Was war das? Herr Yüksel, bitte.
Ja, ich habe jetzt keine Frage zum Hauptmann von Köpenick oder anderen Fällen. Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Marung. Herr Professor Marung, im Zuge einer einheitlichen Praxis bei der Berufsanerkennung, das haben wir gerade auch gehört, bedarf es eines länderübergreifenden Datenaustausches. Welche technischen und digitalen Standards und bundesweite Koordinierungsmechanismen bedarf es, um dem Ziel einer effektiven Beschleunigung von Verfahren gerecht zu werden?
Ja, bitte schön, Herr Dr. Marung.
Hartwig Marung, Medicus Hamburg, auch zu dieser Frage kein Interessenkonflikt. Tatsächlich glaube ich, dass
hier die Diskussion und Festlegung von Standards tatsächlich den Rahmen dieser Befragung des Ausschusses sprengt. Das ist wirklich im Detail zu regeln. Da bin ich auch gerne bereit, mich einzubringen. Aber tatsächlich, es muss niedrigschwellig sein. Es muss dafür gesorgt werden, dass das Ganze vollständig ist, dass es aktualisiert ist. Aber das sind so viele Detailfragen. Grundsätzlich brauchen wir diesen Austausch, vollkommen richtig. Aber tatsächlich sehe ich mich jetzt nicht in der Lage, hier jetzt sozusagen Eckpunkte in aller Kürze zu präsentieren.
Danke, bitte weiter.
Vielen Dank. Vertiefen wir noch an anderer Stelle. Dann eine Frage an den GKV-Spitzenverband. Welche Rolle sollte aus Ihrer Sicht des GKV-Spitzenverbandes Ausgleichsmaßnahmen, Nachqualifizierung oder befristete Berufsausübung im Anerkennungsverfahren spielen? Das ist ja, glaube ich, so das Allerwichtigste. Und die Frage geht vielleicht auch an die Bundesärztekammer, inwieweit man sozusagen genau das so forcieren kann, damit man eben am Ende auch gut ausgebildete Fachkräfte hat.
Dann zunächst Herr Dr. Grunenberg und dann Herr Langenberg. Bitte schön.
Vielen Dank für die Frage. Tatsächlich sprengt das ja sozusagen ein bisschen den Fokus und das Aufgabengebiet gesetzlich zugewiesen an den GKV-Spitzenverband. Gleichwohl haben wir natürlich ein hohes Interesse, habe ich ja eingangs schon dargelegt, daran mit gut qualifiziertem Personal. Insofern sind das, denke ich, dann genau die Fragen, die zu diskutieren werden. Und sicher wird Herr Langenberg das dann gleich aufgreifen.
Vielen Dank. Also ich glaube, wir haben ja jetzt in Bezug auf die Frage, was jetzt erforderlich ist, hier ein ganzes Spektrum auch so erlebt. Wir haben einerseits die Einschätzung gehört, das, was wir im Moment machen mit der Kenntnisprüfung, das kann so bleiben, das ist so in Ordnung. Das ist bei Ärzten ja auf einem anderen, niedrigeren Niveau als zum Beispiel bei Zahnärzten und Apothekern. Auf der anderen Seite haben wir den Vorschlag gehört, man solle die alle durch zweite und dritte deutsche Staatsexamen schicken. Wir glauben, dass es gut ist, mit gesundem Augenmaß den richtigen Weg zu finden, dass alle das zweite, dritte Staatsexamen ablegen. Ich glaube, das wäre für die meisten deutschen Ärztinnen und Ärzte, die seit 10, 15 Jahren hier arbeiten, dann auch eine Hürde, die vielleicht ein Problem werden könnte. Da sind wir uns wahrscheinlich einig. Wer das gerne machen möchte, soll das natürlich möglich sein. Aber ansonsten brauchen wir eine Prüfung, die sich dem Anspruch stellt, ist das eine Ärztin, ein Arzt, die diesen Titel zu Recht für sich in Anspruch nimmt. Und da glauben wir, dass das etwas mehr sein muss, als das, was die bisherige Kenntnisprüfung hergibt. Und das sollte das Gesetz auch vorgeben, dass es dann in der Approbationsordnung so gestaltet wird.
Dankeschön. Ich danke. Dankeschön. So, dann hätte die Bündnis 90 Grünen hätte noch eine Minute und ein paar Sekunden, also wenn noch eine ganz wichtige Frage ist.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde den GKV-Spitzenverband noch mal fragen wollen. Das war ja jetzt gerade so ein bisschen erheiternd gesagt, also dass das System der Ärztekammern in der Kenntnisprüfung jetzt mit großer Überlegenheit feststellt, spezifisch, wie das Ganze funktioniert. Was halten Sie denn vom GKV-Spitzenverband von einem System, was bundeseinheitlich sicherstellen würde, dass alle Ärztinnen und Ärzte, die in Deutschland tätig werden wollen würden, den gleichen Kenntnisstand in einem einheitlichen Verfahren haben und das zum Beispiel festgestellt durch die medizinischen Fakultäten an den Universitäten, wie jeder andere Arzt in Deutschland auch.
Herr Dr. Grunberg, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Tatsächlich ist ein Thema, was uns immer umtreibt, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Bezug auch auf die Ausübung der Krankenversicherung und beziehungsweise der Versorgung im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung. Und dann wäre das eine Frage, die zu diskutieren wäre, allerdings unter Abwägung der Unterschiede, die es dann faktisch gibt.
Vielen Dank. So, vielen herzlichen Dank. Dann wären wir am Ende dieser Anhörung und ich darf mich bei Ihnen allen für Ihre Zeit bedanken, für Ihre Expertise und bei den Kolleginnen und Kollegen, die sich jetzt verabschieden, allen noch einen schönen Abend. Wir bauen jetzt hier um, weil wir nahtlos übergehen zur nächsten Anhörung. Also 16:15 Uhr geht es hier weiter. Dankeschön.